Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. So lautet der Spruch dieser Woche. Heute ist ein etwas besonderer Tag. Heute ist der Tag im Kirchenjahr, an dem wir unser besonderes Verhältnis zu Israel bedenken. Der Israelsonntag. Begleiten werden uns heute Frau Eva Bielefeld und Frau Beil auf der Querflöte und der Klarinette. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Lasst uns singen Lied 455, die Strophen 1 bis 3. 455, 1 bis 3. Morgenlicht leuchtet. Wir wollen uns erheben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Lasst uns beten mit den Worten des 74. Psalms, Nummer 740 in unserem Gesangbuch. Gott, warum verstößest du uns für immer und bist so zornig über die Schafe deiner Weide? Und dir zum Erbteil erlöst hast, an den Berg Zion, auf dem du wohnst. Sie sprechen in ihrem Herzen, lasst uns sie ganz unterdrücken. Sie verbrennen alle Gotteshäuser im Lande. Unsere Weisen leben nicht, kein
Ach Gott, wie lange soll der Widersacher noch schmähen und der Feind deinen Namen immer fortlästern? Gedenke an den Bund, denn die dunklen Winkel des Landes sind voll Frevel. Lasst uns in Demut zum Herrn rufen. Lieber Vater im Himmel, wir bekennen, dass wir oft selbstsüchtig und lieblos über die Not anderer Menschen hinweggehen. Statt unseren Schwestern und Brüdern zu helfen, sind wir nur froh, dass die Nachrichten von Leid, von Krieg und Flucht weit genug weg sind und uns nicht betreffen. Vergib uns unsere Selbstsucht und unsere Hartherzigkeit gegen den Nächsten. Wir rufen zu dir, dreieiniger Gott, Herr, erbarme dich. Höret die Zusage der Heiligen Schrift. Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasst uns singen vom Lied 321 die erste Strophe. Nun danket alle Gott. 3, 2, 1. Ewiger Gott und Herr, du hast durch das Evangelium zu deinem Volk, uns zu deinem Volk berufen. und uns beschenkt mit deinen Verheißungen. Wir bitten dich, lass uns deinen heilsamen und gnädigen Willen erkennen und allezeit tun, was zu unserem Frieden dient. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Ich lese aus dem Evangelium nach Lukas, aus dem Kapitel 19, die Verse 41 bis 48. Als Jesus sich der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Aber jetzt ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine schlimme Zeit über dich hereinbrechen. Deine Feinde werden einen Wall aus spitzen Pfählen rings um dich errichten. Sie werden dich umzingeln und von allen Seiten einschließen. Dich und deine Bewohner werden sie restlos vernichten. Keinen Stein werden sie auf dem anderen lassen. Weil du den Tag nicht erkannt hast, an dem Gott dir zur Hilfe gekommen ist. In Jerusalem ging Jesus in den Tempel. Er fing an, die Leute hinauszujagen, die im Tempel etwas verkauften. Er sagte zu ihnen, in der Heiligen Schrift steht, mein Haus soll ein Gebetshaus sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Jesus war jeden Tag im Tempel und lehrte. Aber die führenden Priester, die Schriftgelehrten und auch die Ratsältesten des Volkes suchten nach einer Möglichkeit, ihn umzubringen. Doch sie wussten nicht, wie sie vorgehen sollten. Denn das Volk war die ganze Zeit bei ihm und hörte ihm aufmerksam zu. Wohl dem, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Halleluja.
Halleluja. Halleluja.
Lasst uns Gott loben mit dem Bekenntnis der Christenheit zum dreieinigen Gott, der uns geschaffen, erlöst und gerufen hat. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Singen wir nun Lied 144, die Strophen 1 bis 4, aus tiefer Not, Lied 144. Liebe Gemeinde, nächste Woche beginnt die Bundesliga. Was für ein Glück. Als Fan ist man natürlich immer dabei. Freitag geht's los, Samstag spielt der VfB. Sind Sie auch Fan? Gehören Sie dazu oder gehören Sie nicht dazu? Es geht wieder los. Die Bundesliga beginnt. Wir Fans müssen dann zeigen, dass wir unseren Club unterstützen und den anderen Vereinen zeigen, dass wir gewinnen können, dass wir besser sind als sie. Naja, besser im Falle des VfB, wenigstens anders. Einen echten VfB-Fan erkennt man sofort durch seinen Schal. Er zeigt, dass er Teil der großen VfB-Gemeinschaft ist. Bei jedem Spiel ist er dabei, vom Fernseher oder noch besser im Stadion, und feuert seine Mannschaft an. Und gehört nicht auch zur Unterstützung und der Liebe zum eigenen Verein die Abgrenzung und manchmal sogar die Verachtung und der Hass auf die anderen? Zieht den Bayern die Lederhose aus. Echte Fans lassen kein gutes Haar an der gegnerischen Mannschaft. Und wer nicht zum eigenen Club gehört, mit dem kann man ja gar nicht vernünftig reden. Ich verstehe die nicht und wahrscheinlich die anderen mich nicht. Wer gehört dazu und wer ist anders? Und wie verhalten wir uns gegenüber denen, die vermeintlich nicht dazugehören? Diese Frage stellt doch der Apostel Paulus angesichts seiner jüdischen Herkunft, angesichts seiner Person als Teil des Volkes Israel. Also, es ist eine neue Glaubensrichtung gekommen. Die Christen, die damals noch nicht so genannt wurden, haben erkennen dürfen, dass Jesus der von Gott geschickte Messias und Retter für die Welt war und ist. Der Apostel Paulus gehört zum neuen Volk Gottes. Paulus darf sich Kind Gottes nennen und ist gewiss, dass er erlöst und gerettet die himmlische Ewigkeit und Herrlichkeit bei Jesus sehen wird. Was aber ist mit Israel? Gehören auch die, die nicht an Jesus glauben, zu den Kindern Gottes? Gehören sie auch dazu, weil sie Gottes auserwähltes Volk sind? Oder sind sie es vielleicht gar nicht mehr? Doch, Gott bleibt seinem Bund mit Israel treu. Davon ist der Apostel Paulus überzeugt. Anhand des Bildes vom Öl- und Olivenbaum macht er das deutlich. Wir lesen im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 11. Kapitel. Wenn nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden, du aber, der du ein wilder Ölzweig bist, in den Ölbaum eingepfropft wurdest und Anteil bekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun wirst du sagen, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Ganz recht, sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest im Glauben. Sei nicht überheblich, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er auch dich nicht verschonen. Darum sieh die Güte und die Strenge Gottes. Die Strenge gegenüber denen, die gefallen sind, die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du in der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Denn Gott vermag sie wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur aus wild war, abgehauen und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, um wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum. Als Kind war ich davon fasziniert, wie man Bäume veredelt. Der Großvater meines besten Freundes hatte einen großen Obstgarten außerhalb unseres Dorfes. Wir waren oft dort. Es kam mir sehr unnatürlich vor, wenn sein Großvater Bäume pfropfte und sie veredelte. Er setzte die Äste eines Baumes, der gute Äpfel brachte, auf einen alten, festen Stamm des anderen Baumes. Da nahm er einen Stoff, so ähnlich wie eine Mullbinde, verband die Stelle und beschmierte sie ganz dick mit Bienenwachs, damit sie gut zusammenwuchsen. Der Effekt, die Kraft und die Nährstoffe der Ursprungspflanze kommen dem neuen Ast und den daran wachsenden Früchten zugute. Den Erfolg konnten wir dann in den Jahren darauf erleben. Die Äpfel dieses Baumes waren rot und saftig. Viel besser als an den anderen Bäumen, die er nicht veredelt hatte. So ist es auch beim Olivenbaum. Als Naturpflanze bringt der Ölbaum kaum Frucht. Die kleinen Oliven sind kaum genießbar. Dafür sind Stamm und Wurzeln stark und resistent gegen Krankheiten. Der Veredelungsprozess hilft, die Stärken von zwei Pflanzen zu vereinen. Vielleicht ist es Ihnen ja schon aufgefallen. Paulus beschreibt den Veredelungsprozess falsch herum. In seinem Bild kommen auf den edlen Unterbau die wilden, natürlichen Zweige. Hat Paulus, der Zeltmacher und Schriftgelehrte, keine Ahnung von Landwirtschaft? Ich denke, er hat das Bild ganz bewusst umgedreht. Der edle Unterbau, der Stamm und vor allem das dichte unter und überirdische Wurzelwerk eines Olivenbaums ist das Symbol für das ganze Volk Gottes nach seiner Verheißung, die bereits mit Abraham beginnt. Abraham ist der Erste, der aus dem Glauben heraus lebt und Gott vertraut und dem Gott verspricht und zusagt, ein Volk ausgehend von ihm und und seinen, von ihm und seinen Vertrauten zu gründen. Zu diesem Volk berufen sind alle, die zum Volk Israel gehören. Für den gesamten Stamm gelten die Segensverheißungen des alten Bundes. Und seit dem Tod Jesu können alle, die nicht Juden sind, ebenfalls Teil der Verheißung Gottes werden und zu ihm gehören. Dies geschieht durch den neuen Bund in Jesus Christus. Aus dem grünen, schönen, fruchtbaren Ölbaum wurden einige Zweige herausgebrochen und neue wilde Zweige eingepfropft. Das sind die Christen, die Menschen aus den Völkern, die jetzt dazugekommen sind, wie Zweige von einem wilden Ölbaum, die jetzt mit den Wurzeln und dem Saft des alten Ölbaums verbunden sind. So seid ihr, sagt Paulus, ihr, die Gemeinde in Rom, jetzt Teil von Gottes Volk geworden. Aber Achtung, ihr seid nur Zweige. Ohne die Wurzel seid ihr nichts. Darum sollt ihr auch nicht auf die abgeschnittenen Zweige herabsehen. Gott wird schon wissen, wann er die abgeschnittenen Zweige wieder dazu holt. Die wilden, eingepfropften neuen Zweige sind hier eben nicht die besseren. Sie sind nicht viel wert. Nur dadurch, dass sie Teil des kultivierten Baums wurden, können sie ebenfalls schön, grün und fruchtbar werden. Paulus spricht im Text direkt die Christen in Rom an und damit auch uns. Rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Und das Recht gegenüber den Wurzeln hast du kein Recht, hochmütig zu werden. Also kein Grund zur Prahlerei und zum Hochmut. Dankbarkeit gegenüber Israel scheint vielmehr der richtige Umgang. Aber damit landen wir bei unserem schwierigen Erbe, das schon in den biblischen Schriften beginnt. Die jeweils jüngere Tradition grenzt sich radikal ab von den älteren, auf der sie doch aufgebaut ist. Wir kennen dieses Vorgehen doch. Wir versichern uns der eigenen Identität, indem wir uns genauso wie im Fußballclub von den anderen abgrenzen. Besonders aggressiv von denen, denen wir am ähnlichsten sind. So grenzt sich Israel vom alten Orient ab, die Christen von den Juden und der Islam, ein weiterer Zweig am selben Baum, von allen. Was dabei herauskommt, wissen wir aus den Geschichtsbüchern und aus den Zeitungen. Wenn wir aber betrachten, wie alles aufeinander aufbaut, erzeugt es Neugier und auch hoffentlich Respekt für die eigenen Wurzeln. Denn wer den eigenen Stamm kennenlernt, das Fremde oder das Ältere respektvoll sieht, eignet sich eine Haltung an, die auch für den Dialog untereinander hilfreich und nötig ist. Vielleicht gab es noch nie eine Zeit, in der das so auf der Hand lag wie heute. Identitäten, die auf Abgrenzung bestehen, sind brandgefährlich. Wir müssen es lernen, wir selbst zu sein, ohne die anderen als minderwertig oder feindlich anzusehen. ohne zu denken, sie müssten sein wie wir. Neben Neugier und Respekt braucht das eine angemessene Demut, wie sie Paulus den neu dazugekommenen wilden Olivenzweigen empfiehlt, wie sie uns Heiden gut anstehen würde. Demut, wie sie im Lobpreis Gottes beschrieben ist, der den Abschluss dieses Kapitels des Römerbriefes bildet. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Entscheidungen und unerforschlich seine Wege. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Singen wir nun vom Lied 133, die Strophen 1 bis 4. 133. Lasst uns beten. Lasst uns voll Hoffnung zu Gott beten, für die Menschen aller Völker, dass sie sich begegnen und einander vertrauen können, dass die Wunden und Verletzungen, die sie sich zugefügt haben, heilen, dass Schuld ernst genommen wird und nicht verdrängt wird. Wir bitten für die Menschen auf der Flucht und die Zurückgelassenen, dass sie Linderung finden in ihrem Schmerz, dass sie Gottes tröstende Nähe erfahren, dass sie ein Ende von Hass und Verachtung erleben. Wir bitten für die Menschen in allen Krisengebieten, dass sie das Gespräch suchen und Misstrauen abbauen, dass sie einander verstehen und sehen, wie sie einander brauchen. Schenke allen Völkern dieser Welt den Willen zur Versöhnung und deinen Geist. Dir sagen wir in der Stille, was uns bewegt. Zu dir beten wir mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Singen wir nun Lied 425, die Strophen 1 bis 3. 4, 2, 5. Gib uns Frieden jeden Tag.
Thank you.
für die kleine Schar, die heute noch hier versammelt ist, eine der letzten Gottesdienste hier in St. Meinrad, folgende Informationen. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag für unsere Gemeinde ergab 112 Euro. Die Kollekte im roten Körbchen ist für Zeichen der Versöhnung mit Israel bestimmt. Wie in den vergangenen Jahren unterstützen Sie mit Ihrer Spende verschiedene Projekte in Israel, zum Beispiel das Leo-Back-Zentrum, das durch pädagogische Begegnungsprogramme das Verständnis zwischen israelisch-arabischen und jüdischen Kindern und Jugendlichen fördert. Die Kollekte im grünen Körbchen ist wie immer für unsere Gemeinde bestimmt. Herzlichen Dank für Ihre Spende. Die nächsten Gottesdienste am kommenden Sonntag hier in St. Meinrad um 9.30 Uhr mit Christoph Labun, er ist ja der Klinikseelsorger, und Michael Rössler. Und in 14 Tagen am 27. August ebenfalls um 9.30 Uhr hier mit Alexander Mittelstädt und Annette Römanow. Nach den Sommerferien ab 10. September feiern wir die evangelischen Gottesdienste wieder in unserer renovierten Christuskirche und der Gottesdienstbeginn wird dann wie früher um 10 Uhr sein. Die feierliche Einweihung der renovierten Christuskirche wird am Freitag, 29. September um 19 Uhr sein. Zum Schluss nochmal der Spruch der Woche. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat.
Geht nun hin in diesen Sonntag und in die neue Woche mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.